Eine Nahtoderfahrung. 4% aller Menschen haben es schon gehabt. Offensichtlich redet man kaum drüber. Deswegen vielleicht zunächst mal die Frage an Heike Suki. Was erlebt man da? Was ist das für ein Moment, für eine Erfahrung? Wo geht man da durch? Wo sind Sie durchgegangen?
Ich bin in einen Zustand gefallen, der leicht war, voller Zufriedenheit, voller Liebe, voller Frieden. Ich war schwebend. Es war der schönste Moment meines Lebens.
Das ist aber schwer zu vermitteln gewesen wahrscheinlich den Angehörigen, oder?
Das war sehr, sehr schwer zu vermitteln, zumal mir in dieser Situation, in einer lebensgefährlichen Situation im Auto eben nichts passiert ist. Ich war gesund, mein Körper war in Ordnung und es war für niemanden nachvollziehbar, weshalb ich mich von einer Sekunde auf die andere so verändert habe, ja.
Sie haben sich sehr verändert. Schildern Sie mal, wie?
Mein Blick auf das Leben, insbesondere primär erstmal auf mein eigenes Leben, aber auf das Leben an sich hat sich komplett verändert. Ich sehe die Dinge ganz anders, in ganz anderen Zusammenhängen und mit sehr viel mehr Liebe. Meine Art, das Leben zu nehmen, hat sich komplett verändert. Ich handle deutlich liebevoller. Ich sehe die Zusammenhänge zwischen den Menschen und mir. Also wenn ich sehe, dass ein anderer Mensch leidet, dann leide ich mit. Also ich sehe es als meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht und das nicht aus egomanen Gründen, sondern dass ich anfange, mich noch mehr zu lieben, damit ich diese Liebe auch weitergeben kann, dass ich die Liebe unter den Menschen verteilen kann.
Wie sind denn Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Umwelt damit klargekommen? Sie haben sich ja radikal im Grunde von einer Minute auf die andere verändert, also sehr einschneidend verändert.
Ja. Das war sehr schwierig. Ich konnte das ja selbst erstmal gar nicht wirklich fassen und habe ganz lange gebraucht, wirklich Monate zum Teil gebraucht, um das in Worte fassen zu können. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Es gab Menschen, die auf mich zugekommen sind, die versucht haben, mir auch zu helfen. Aber für die meisten Menschen war es erstmal so, dass es eher als... Also sie haben Vorwürfe formuliert. Ich hatte ja nun nichts Sichtbares, was hätte dazu geführt haben können, dass ich mich so verändere. Und insofern haben die Menschen um mich herum das als einen Ego-Trip angesehen. Also das war wirklich sehr, sehr schwierig. Und man hat sich zum Teil von mir abgewendet. Die meisten haben sich erstmal abgewendet, beziehungsweise haben von mir erwartet und verlangt und das auch ausgesprochen, ich soll jetzt sofort bitte wieder die Alte werden. Und das ging halt nicht. Es gab kein Zurück.
Und das ist bis heute so. 3 Jahre ist dieses Erlebnis jetzt her. Und Sie sagen, Sie sind den Weg aber richtig eingeschlagen. Sie haben Ihr Leben schon irgendwo auf den Kopf gestellt.
Ja. Absolut, das habe ich getan und das war auch gut so. Da stehe ich auch nach wie vor zu. Ich habe versucht, das so sensibel wie möglich zu machen. Ich habe auch immer versucht, mein Umfeld mit einzubeziehen. Wie gesagt, bei manchen hat das funktioniert, bei anderen eben nicht. Da brechen natürlich dann auch Freundschaften ab und manche kommen dazu. Aber es war eine radikale Veränderung durch meine völlig andere Sichtweise auf das Leben an sich.
Sie haben jetzt ein Netzwerk gegründet, eine Selbsthilfegruppe. Ja. Was glauben Sie denn, was so eine Gruppe oder ein Austausch in der Gruppe bewirken kann für den Einzelnen, der diese Erfahrung hinter sich hat und vielleicht auch das Gefühl hat, ich ecke an, ich werde nicht mehr verstanden, ich stehe da jetzt irgendwie am Rand?
Also es ist tatsächlich so, dass ich sehr erstaunt bin, wie viele Menschen über Jahrzehnte zum Teil über ihre Erfahrungen gar nicht bis kaum reden konnten, durften, wollten. Das ist natürlich sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und viel auch von der Biografie und dem Umfeld abhängig. Aber es ist erstaunlich, wie wenige tatsächlich reden können. Es ist ganz wichtig, dass man reden kann, ohne sich ständig erklären zu müssen. Also diese Plattform zu haben, Sätze zu äußern, die andere einfach verstehen, ohne dass sie nachfragen müssen. Dass ich in 5 Minuten ein Thema ansprechen kann und darüber reden kann, mich mitteilen kann, ohne eine Stunde daraus werden zu lassen, weil ich erstmal ganz hintenrum erklären muss, wie alles zustande kam. Und selbst dann ist es für viele schwierig, es nachzuvollziehen. Es tut einfach total gut und es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt meines Erachtens für die Verarbeitung und Integration einer Nahtoderfahrung.
Sabine Mehne, Sie hatten auch ja in Ihrem Leben insgesamt zwei Nahtodeserfahrungen. Als Kind eine und dann nochmal eine, als Sie schwer an Krebs erkrankt waren. Wie war denn Ihr Empfinden? Ähnlich wie bei Frau Suki, dass Sie den Eindruck hatten, ja, die Welt kann damit nicht umgehen mit Menschen, die das hinter sich haben.
Also bei mir war es so, dass ich zum damaligen Zeitpunkt erstaunlicherweise gar nichts über Nahtoderfahrungen wusste. Ich würde heute sagen, ich hatte eine gehörige Bildungslücke. Das heißt, mir fehlte komplett die Einordnung. Und in den ersten 4 Jahren nach der Nahtoderfahrung, die ich 95 hatte, war das vorwiegende Gefühl, fast kaputt zu gehen an einer wahnsinnigen Sehnsucht. Ich wollte da wieder hin, aber ich hätte Ihnen nicht sagen können, wo ich eigentlich hin wollte. Und diese Sehnsucht und dieses sich fremd fühlen in der Welt war phasenweise so übermächtig, dass ich zwischendurch tatsächlich auch dachte, ich bin vielleicht doch verrückt geworden. Und ich habe also damals auch mich niemandem anvertraut, was sicherlich richtig ist oder war, weil ich bestimmt den Stempel bekommen hätte. In mir war aber so eine innere Instanz, die gesagt hat, obwohl ich keine Worte hatte, irgendwie ist trotzdem alles richtig. Also ich habe auf mich vertraut, obwohl ich so zerrissen war. Und erst dann, wie ich eben begriffen habe, durch eine Fernsehsendung, wie man dieses Phänomen nennt, ging dann eben mein Prozess los, mich damit zu beschäftigen, darüber zu sprechen. Und ich hatte das Glück, sehr früh mit sehr vernünftigen Wissenschaftlern in Kontakt zu kommen, die mir sehr geholfen haben, meine Erfahrung als etwas Reales und etwas tief Veränderndes zu verstehen und eben auch zu lernen, damit in einer guten Weise für mein Leben umzugehen.
Im Vorgespräch eben haben Sie das beschrieben als eine Freischaltung des Gehirns, was da passiert ist. Können Sie das noch etwas erläutern, was Sie damit meinen?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass mein Gehirn quasi wie neu konfiguriert wird. Also es sind Teile in meinem Gehirn wahrscheinlich freigeschaltet worden, die ich bisher nie genutzt habe. Dafür sind aber auch andere Areale etwas runtergeschaltet worden. Also ich kann auch heute noch in einer Schnelligkeit denken, wo ich manchmal selber vor mir erschrecke. Und das macht es auch im Umgang mit meinen Angehörigen halt auch oft schwer, dass ich oftmals springe und für mich ist das gar kein Problem. Oder wenn ich mit anderen Nahtoderfahrenen spreche, habe ich auch kein Problem, weil die kommen da mit bei diesen Gedankensprüngen. Die wissen sofort, auf welcher Stufe ich jetzt bin. Andere Menschen, die das nicht können, verzweifeln manchmal an mir und ich übe aber jetzt, geduldig zu sein, von einer Ebene zur anderen zu gehen oder dann einfach den Mund zu halten.
Das heißt aber schon, eine Nahtoderfahrung bedeutet, dass das Leben nie mehr ist wie vorher. Ich glaube, das kann man schon so ausdrücken, oder? Es verändert sich doch grundlegend, auch wie Sie es jetzt schildern, Frau Mehne. Also
ich würde es gar nicht so stark trennen, sondern es ist einfach eine Weiterentwicklung. Und eigentlich ist mein Leben um ein Vielfaches schöner und weiter geworden, worüber ich also heute nach fast 20 Jahren und so lange hörte ich auch von dem einen Wissenschaftler, Dr. von Lommel, dauert es oft, bis so eine Erfahrung wirklich so integriert ist, dass man in Fülle leben kann. Also wenn einem dieser Prozess geglückt ist, dann würde ich sogar sagen, ist eine Nahtoderfahrung vielleicht gar nicht so sehr eine Nahtoderfahrung, sondern die größte und weitführendste Lebenserfahrung schlechthin, weil es mir eben damit gelungen ist, das Leben, was ich tatsächlich leben soll, wofür ich hier auf dieser Erde offensichtlich bin, auch wirklich zu leben und nicht so viele Dinge zu tun, die man für irgendjemanden meint, tun zu müssen oder, sondern wirklich zu gucken, was ist mein Ding? Natürlich auch mit der gebotenen Liebe zu spüren immer, wie kann ich es so leben, dass es möglichst für alle stimmt. Also diese Frage finde ich schon auch wichtig. Ich kann jetzt nicht nur mit Ellenbogen durchs Leben schreiten und sagen, ich habe die bedingungslose Liebe gesehen und jetzt will ich die auch leben. Das kann es nicht sein. Man muss auch immer wieder warten können, sich in die anderen einfühlen, auch phasenweise leiden. Weil Liebe heißt nicht immer nur Glückseligkeit, sondern auch wirklich die Bereitschaft aushalten zu können, dass Dinge so sind, wie sie sind und dass wir sie manchmal nicht ändern können, auch wenn wir es gerne würden.
Was glauben Sie auch für sich gesprochen, warum ist es so wichtig, Sie haben ja auch dieses Netzwerk Nahtod, dass ja, Betroffene sich austauschen untereinander und sich nicht ständig da nach außen erklären müssen?
Ja, das ist halt wie bei allen besonderen Ereignissen in unserem Leben unter Gleichgesinnten, unter Menschen mit dem gleichen Erfahrungshintergrund lässt es sich eben einfach leichter sprechen. Aber ich halte es auch für Nahtoderfahrene für wichtig, dass sie einfach auch diese Dimension der geisteswissenschaftlichen und wissenschaftlichen Erklärungsmodelle, die es ja gibt. Also wir haben ja in Deutschland immerhin 40 Jahre eine Nahtodforschung, die wird nur eben noch nicht in der Weise von der Wissenschaft wahrgenommen, wie sie eigentlich das Zeug hätte wahrgenommen zu werden. Also dass man den Bogen auch weiterspannt, dass man über den eigenen Tellerrand hinausguckt, dass man auch lernt, mit anderen im Austausch zu sein und zu verstehen, dass diese Erfahrung nichts Neues ist. Die gibt es, seit es die Menschen gibt, und es gibt auch literarische Dokumente darüber. In vielen, vielen Schriften wird darüber berichtet, und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man weiß, ach guck mal, ich lebe jetzt im 21. Jahrhundert, aber seit es Menschen gibt, gibt es diese Erfahrung. Ich bin also gar nicht alleine. Und die Erfahrungen sind auch in vielen, vielen Büchern dokumentiert.
Auf den ersten Blick und von außen betrachtet, Frau Suki, hat man vielleicht erst den Eindruck, ein Nahtoderlebnis stürzt den betroffenen Menschen in eine Krise, in einen großen Umbruch. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die letzten 3 Jahre Ihres Lebens, war es ja aber, glaube ich, auch ein Aufbruch.
Absolut. Ein ganz wichtiger Aufbruch. Es ist natürlich schwierig gewesen, weil das Umfeld damit erst oder das erstmal nicht einordnen konnte und ich es eben auch nicht, aber es hat mein Leben auf eine derartige Weise bereichert. Dafür fehlen mir ehrlich gesagt fast schon die Worte auch. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Erlebnis erleben durfte, und ich bin genauso dankbar, dass es Menschen im Vorfeld in der Vergangenheit gab, die sich offen geäußert haben, die geschrieben haben in Büchern, die das Thema angesprochen haben, weil ich jetzt in einer Zeit die Nahtoderfahrung erleben durfte, wo man dann doch schon ein bisschen offener damit umgeht. Sie hat mich sehr bereichert. Ich habe zu mir gefunden, oder ich bin auf dem Weg dabei, zu mir zu finden. Das ist ja ein Prozess, den man durchlebt. Es ist eine ganz wunderschöne Erfahrung, die aber eben erst einmal integriert werden muss, und das dauert halt eine Zeit lang.
Wenn man so nah am Tod ist, ja, wenn man sich ja im Moment eigentlich tot fühlt, was passiert denn eigentlich mit einem Menschen dann in Bezug auf den Tod nach solch einer Erfahrung, Frau Mehne?
Ja, also ich war nicht nur seelisch dem Tod nah, ich war auch physisch dem Tod nah mehrmals. Aber das Verblüffende für mich ist tatsächlich, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Und wenn man die Angst vor dem Tod verloren hat, dann hat man auch keine Angst mehr vor dem Leben. Also das Leben wirklich voll zu leben, in den ganzen Facetten, nicht mehr zu trennen zwischen Gut und Böse oder immer nur hinzuschauen, dass es ein schönes und tolles Leben ist, so dieser Hype, sondern Leben heißt auch leiden, und Lieben umfasst immer alles, alle Emotionen. Und die wirklich auszukosten, es auch auszuhalten, wenn man traurig ist, und es einfach zuzulassen, das macht einen viel schöneres Lebensgefühl.
Also ich habe direkt nach der Nahtoderfahrung schon sagen können, dass ich die Angst vor dem Tod verloren habe. Es gibt für mich nicht mehr diese Grenze Leben und Tod. Es ist ein Ineinanderübergehen. Das Leben bedeutet eben auch Tod, und für mich auch im umgedrehten Falle sehe ich das so. Es ist genau das, was Frau Mehne sagt. Es gehört, wir leben in der Welt der Gegensätze, und es gehört eben zur Liebe auch das Leid. Und für mich bedeutet Leid, ich kann beides inzwischen in mir tragen, in mir spüren. Ich versuche, mich einzupendeln, und ich erlebe aus dem Leid immer wieder einen Prozess, der mich einen Schritt weiterbringt, der mir hilft, mich weiterzuentwickeln in eine gute Richtung.
Frau Suki, Frau Mehne, herzlichen Dank für das Interview.